Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, Barbara, dann wählst du aber ein Leben und eine Karriere, wo du im hinteren Kämmerlein sitzt, wo dich keiner kennt, wo dich keiner mitkriegt. Und dann kannst du aber auch nicht viel bewegen. Und eigentlich bist du aber jemand, der was bewegen möchte. Und da habe ich schon so innerlich gespürt, wenn wir Ideen haben und wenn wir Gestalterinnen sein wollen, unseres Lebens, der Arbeitswelt, dann müssen wir mit den Ideen rausgehen.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit wesentlich mehr einbringen und ihren beruflichen Weg aktiv gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich liebe es, tolle Frauen in den Podcast einladen zu dürfen und von ihnen zu lernen, von ihrer Energie zu profitieren und einfach für mich wirklich auch persönlich eine gute Zeit zu haben. Und der Vorteil ist, dass auch du eine ganze Menge dabei lernen darfst. Und heute habe ich auch wirklich wieder eine wirkliche Herzensfrau dabei. Ihr Name ist Barbara Bosch und vielleicht hast du ihren Namen auch schon mal gehört. Sie ist Speakerin-Coach, sie ist Präsentations- und Pitch-Trainerin, lebt in Berlin, wir haben eine Gemeinsamkeit und sie begleitet vor allen Dingen Menschen und auch immer mal wieder viele Frauen in Führungspositionen, Redeangst zu überwinden, Präsentationen, gerade auch große Präsentationen, überzeugend vorzubereiten und sich wohlzufühlen, vor allen Dingen im Freisprechen vor Publikum. Also du merkst schon, da gibt es eine ganze Menge Schnittmenge, sicherlich auch mit deinen Themen, die dich betreffen. Und ich freue mich so, so sehr, dass du, liebe Barbara, zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Ah, oh, wie schön. Liebe Christine, herzlichen Dank, dass ich heute hier bei dir sein darf. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Und ihr werdet es gleich merken, die Barbara ist wirklich, lebt das von ganzem Herzen. Und das, ich glaube auch, selbst wenn du die Folge nur Audio hörst, dann wirst du merken, das steckt an. Und bevor wir so richtig ins Thema, vor allen Dingen auch so Speaking oder auch Präsentationstechniken, also wie kann ich auch überzeugen in gerade wichtigen Momenten sprechen, möchte ich dir eine Frage stellen, die ich jeder Gästin stelle. Und zwar, wenn du so an Female Leadership denkst, was kommt dir da für ein Gefühl, für ein Bild in Kopf, ins Herz?
Eine Bühne voller Frauen. Das ist ja auch das, wofür ich stehe und was ich mir so sehr wünsche. Wir haben ja immer so dieses Thema Führung von anderen, Führung von uns selbst. Und das, was da wahnsinnig wichtig ist, finde ich immer, ist dieses große Ja. Ne? Also dieses große Ja zu, ich nehme diese Verantwortung an und ich gehe jetzt hier gerade in den Lead. Und das, was ich so schön erleben darf und was ich immer wieder sehen möchte und was ich natürlich auch fördern möchte, ist genau das, auf diesen Bühnen zu stehen. Also wir haben so viele Bühnen im Leben, für mich sind es oft wirklich die großen Business-Bühnen auch. Aber das ist das, wo es mir das Herz aufgeht beim Thema Female Leadership und das finde ich so toll, Christine, dass du diese Bühne hier öffnest für so viele tolle Menschen, für dieses Thema und dass wir alle mehr und mehr noch tolle Leaderinnen gemeinsam auf die Bühnen bringen können.
Ja, und Bühne findet ja an so, so vielen Stellen statt. Mhm. Da muss es ja nicht immer nur die große Stage sein, sondern vielleicht auch häppchenweise, dass ich sukzessive vielleicht in dem Meeting mal ein Lead übernehme, wirklich den Raum leite und führe und präsentiere. Ja. Oder eben, wie du es eben auch bis dorthin, wo du begleitest, auch wirklich auf die großen Bühnen dann dort sich wirklich auch den Raum zu nehmen und es zuzulassen und da Ja zu schreien. Und jetzt ist für mich natürlich immer so ein bisschen die spannende Frage, war das bei dir schon immer so? Warst du schon immer die, die immer auf die Bühne wollte? Hast du dir schon immer auch mit in jungen Jahren das Mikrofon geschnappt und oder den Kamm und vorm Spiegel gesungen? Ich weiß nicht, was es da so für Situationen gab. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ja, also die Antwort ist ja und nein. Also okay. Es ist tatsächlich so, ja, ich hatte vorhin ein Coffee Date gehabt mit einer Klientin von mir und wir haben auch so ein bisschen diese Frage besprochen, wo kommt denn das alles her? Ich war auch schon ganz früh immer diejenige, die auch im Freundeskreis, in der Pubertät so Talkrunden irgendwie initiiert hat. Ne? Wir setzen uns alle mal zusammen und wir tauschen uns aus und wir besprechen uns irgendwie so zu diesem Thema. Also ich hatte immer schon super gerne diese ModeratorInnenrolle gehabt. Das fand ich super spannend. Das war immer schon so meins. Und ich glaube, was auch voll spannend ist zu verstehen, ich habe 3 Schwestern, und aber auch nur 2 Eltern. Und alleine diese Aufmerksamkeit von unseren Eltern zu bekommen, hat so ein bisschen vorausgesetzt, dass wir auch sichtbar waren, dass wir uns irgendwie auch durchsetzen konnten. Und das hat auch viel mit so Kommunikationsstärke und verbalem Präsentsein irgendwie zu tun, ne? Meine Mama war Journalistin, meine Schwestern machen alle irgendwas mit Werbung, PR, die eine ist Deutschlehrerin. Also dieses Thema Kommunikation. Kommunikation, das ist so ein roter Faden bei uns in der Familie. Es hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ich habe auch schon immer Menschen total bewundert und geliebt, die es geschafft haben, durch das Raum einnehmen und erzählen, eine Verbindung herzustellen und dass ich quasi beim Zuhören, was gelernt habe und inspiriert war. Ich glaube, wir kennen das alle, so die besten Lehrer und Lehrerinnen an der Schule, vielleicht auch schon in der Kita, an der Uni, die eine Verbindung zum eigenen Thema hatten, die nicht nur gerne in der Forschung waren, sondern die auch gerne darüber gesprochen haben und wo wir wirklich beim Zuhören gelernt haben. Ich hatte so viele Vorlesungen, wo ich nach 10 Minuten Kaffee trinken gegangen bin, weil ich gedacht habe, okay, ich muss es eh nur auswendig lernen, ja. Aber die Menschen, wo ich gerne geblieben bin, wo denen ich so förmlich an den Lippen hing, weil ich so gemerkt habe, die leben ihr Thema, das fand ich schon immer, immer, immer spannend. Und dann aber gleichzeitig auch das Nein auf deine Frage, weil ich weiß es immer nicht so ganz genau. Vielleicht schon während der Schulzeit, vielleicht bei diesem Vorlesewettbewerb, den ich in meiner Klasse auf der Ebene gewonnen habe. Und dann auf dem nächsten Level haben dann die Gewinner und Gewinnerinnen aus allen Klassen zusammen, waren wir in so einer Competition und wir mussten einen fremden Text vorlesen. Und da war auch eine Jury mit dabei und ich hatte einen totalen Blackout. Ich konnte diesen Text nicht lesen. Es war ganz schlimm. Es ging überhaupt nichts bei mir. Und ich weiß, Thomas, der war der Vizegewinnerin in meiner Klasse, der musste übernehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein traumatisierendes Erlebnis für mich war. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass ich mit zunehmendem Alter immer noch diese Leidenschaft und die Liebe für die Sprache, fürs Sprechen, fürs Speaking, für die Botschaften hatte, die auch, glaube ich, gewachsen ist und gleichzeitig aber immer dominanter diese Angst. Diese Angst, was ist, wenn ich jetzt hier vor Publikum stehe an der Uni? Ich habe unter anderem BWL studiert, hatte immer das Gefühl, ich bin eigentlich Geisteswissenschaftlerin, die sich hier so verlaufen hat beim BWL. Hier sind nur so Leute, deren Eltern UnternehmerInnen sind, erfolgreich sind, die wissen schon irgendwie, die übernehmen hier Managerrolle XY, und ich bin irgendwie fake, ne? Ich passe hier nicht so ganz rein. Und ich habe immer mehr diese Angst entwickelt. Was ist denn, wenn ich da stehe? Ich bin dran, ich soll performen, ich soll was Kluges sagen und es kommt aber nichts raus. Und dann stehe ich dann meiner Scham, der Boden tut sich aber nicht auf und ich komme aus dieser Situation nicht raus, ne? Und dieses Katastrophisieren. Also vielleicht ist das so eine Love-Hate-Sache. Genau, und das ist immer mehr in mir gereift. Also die Liebe und die ganz große, große Angst vorm Scheitern. Und dann kam auch noch während des Studiums bei mir so dieser ganz große Wendepunkt oder dieser große, wie sagt man denn dazu, Scheideweg. Ich hatte in der BWL damals, im Hauptstudium hatte ich Marketing und es ging irgendwie so um Sports Marketing. Wir sollten herausfinden mit diesen Erhebungsmethoden, welche Kriterien dazu führen, dass Menschen Sportschuhe, Sneakers kaufen. Und am Ende sollten wir eine ganz große Abschlusspräsentation machen. Da war auch die Presse und so weiter. Und ich weiß noch, ich saß da im Sommersemester in Mainz bei Professor Huber, der das erzählt mit ganz viel Enthusiasmus. Wird mega. Ich saß da in der Schockstarre, Angstschweiß am Rücken. Und ich habe mir nur so gedacht, ich kann das nicht. Ich werde diese Präsentation nicht halten können. Diese Note und die Präsentation waren aber abschlussrelevant. Das heißt, dann war für mich so die Option, muss ich halt das Studium abbrechen. Ja, also es war wirklich, das sage ich jetzt so locker und irgendwie auch mit Humor, aber es war existenziell schlimm für mich. Und parallel dazu, ich habe relativ viele Jahre in den USA gelebt, immer wieder, war Teil einer Austauschorganisation gewesen an der Uni und meine Chefin Heike rief mich an und sagt, Barbara, wir haben 50-jähriges Jubiläum, der Präsident der Uni in den USA, der kommt eingeflogen, der hält eine Rede, der Präsident der Uni Mainz, die beiden Profs, die akademisch das Programm begleitet haben und du, eine Rede auf Englisch, die Presse kommt, das wird super, machst du das? Nicht so, oh Gott, ich glaube, ich muss sterben. Wirklich. Also es war ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich habe mich so gefragt, was mache ich denn jetzt? Weil ich kann natürlich auch Nein sagen. Ich hätte diese Präsentation, also diese Rede nicht halten müssen auf Englisch. Ich hätte die Präsentation nicht machen müssen. Ich hätte mein Studium nicht beenden müssen. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, Barbara, dann wählst du aber ein Leben und eine Karriere, wo du im hinteren Kämmerlein sitzt, wo dich keiner kennt, wo dich keiner mitkriegt. Und dann kannst du aber auch nicht viel bewegen. Und eigentlich bist du aber jemand, der was bewegen möchte. Und da habe ich schon so innerlich gespürt, wenn wir Ideen haben und wenn wir Gestalterinnen sein wollen, unseres Lebens, der Arbeitswelt, dann müssen wir mit den Ideen rausgehen, weil wir können alleine nur so viel erreichen. Und wenn wir andere gewinnen wollen, um was Großes zu erreichen, dann müssen wir mit den Ideen rausgehen. Und ich wusste irgendwie in mir drinne, ich will das auch. Und bei dieser Rede an der Uni, da hatte ich auch so das Gefühl, Mann, diese Male, die ich immer in den USA war, die waren für mich, für meine Persönlichkeit, für meine Karriere, die waren so ausschlaggebend. Das waren so molding, becoming who I am today, so essentielle Experiences. Und ich hatte immer Menschen, die mir geholfen haben. Ich hatte immer Menschen, die mich vom Flughafen eingesammelt haben, die mir während des Jetlags in den ersten Stunden bei der Bürokratie geholfen haben. Und ich bin so eine Advokatin für den interkulturellen Austausch. Und ich habe gedacht, ich kann mich mehr auf diese Bühne stellen, ich kann erzählen, ich kann meine Fähigkeiten einsetzen, in Storytelling reingehen und ich kann wirklich die Lanze brechen dafür. Ja, ich kann diesen Erlebnisbericht auf die Bühne bringen. Ich kann mal zeigen, wie geil ich Englisch reden kann. Und ich wusste schon irgendwie, dass das auch ein toller Moment ist. Ich wusste, ich muss eigentlich Ja sagen, aber es war eine der härtesten Entscheidungen. Und ich habe beides gemacht, beides lief voll gut, aber ich hatte davor schlaflose Nächte und es war so schlimm gewesen. Aber ich wusste innerlich schon, ich will, wenn es irgendwie geht, diesen Weg raus aus der Angst finden, wieder rein in das, was ich Redefreude nenne und rauf auf die Bühnen. Damals dachte ich noch, ich bin voll alleine. Ich dachte, allen fällt das leicht. Ja, und es war so viel Scham in mir, weil ich so gedacht habe, ich kann das niemandem erzählen, weil die Leute mir das auch immer als positiv zugeschrieben haben. Alle dachten immer, Hochzeitsrede, Eventmoderation, Barbara. Ja? Und da habe ich so gedacht, Leute, ihr wisst aber nicht, dass ich innerlich 1000 Tode sterbe und so viel Angst davor habe zu scheitern. Naja, und dann habe ich mich, obwohl es so schwer war, entschieden, ich gehe den Weg. Und ich habe 3 Therapien gemacht, ich habe Coachings gemacht, ich habe 1000 Rhetorikkurse belegt, Bücher gelesen, ich habe so viel gemacht und alles war so ein Baustein, der mich einen Schritt weitergebracht hat. Letztendlich war ich hier in Berlin dann auch in der Therapie und meine Therapeutin hat gesagt, ja, Frau Wagner hieß ich, glaube ich, damals noch, was haben Sie denn konkret geplant, um sich Ihrer Angst zu stellen? So, und da war dann die Antwort gewesen, ich gehe zu Toastmasters. Das ist so ein Public Speaking Club, wo man das lernt. Aber ich habe damals gedacht, da gehen nur Leute hin, die werden so Profi-Speaker mal. Ja? Die wollen so ein bisschen besser werden, noch so ein bisschen Feintune, nicht so Angsthasen wie ich. Also auch wieder nicht geschlafen, bin dann dahin. Da musste ich mich auch hinstellen. Ne? Die Gäste müssten sich immer vorstellen, da musste ich mich hinstellen. Und ich so, oh Gott, das wird ganz schlimm. Habe ich dann aber gemacht und je mehr ich das gemacht habe, je mehr ich auf der Bühne stand, meine Angst konfrontiert habe, da wurde die immer ein bisschen kleiner und diese Vorfreude, diese Lust auf Botschaften teilen, in Verbindung mit dem Publikum gehen, wir haben das alle schon mal erlebt, einen Speaker, eine Speakerin zu haben, die wirklich in Verbindung ist mit der Botschaft, was da an Samen gesät werden kann, ja. Ich wusste, dass das möglich ist und irgendwann kam der Punkt, wo ich mehr Vorfreude hatte als Angst und das war so magisch, das war so toll und dann habe ich zum ersten Mal auch öffentlich über meine Redeangst gesprochen und da ist dieser Ballast, diese Scham von mir gefallen. Danach sind so viele Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, Barbara, ich hätte nie gedacht, dass du Redeangst hast, aber ich bin auch nur nervös, wenn ich auf Englisch präsentiere, wenn ich vor meinen Vorgesetzten, ich habe einen riesigen Pitch, der mir am Herz liegt und ich habe hier irgendwelche Business Angels, ne? Also so bestimmte Situationen, ich sage immer, jeder hat so Mount Everest, kannst du mal Coaching machen? Und da habe ich gemerkt, meine Leidensgeschichte und meine Geschichte von der Redeangst zur Redefreude ist nicht nur was mir geholfen hat, sondern damit kann ich auch anderen Menschen helfen. Und das war die Geburtsstunde von diesem Speaking-Coaching, was ich seit 8 Jahren mache, weil ich so gemerkt habe, was alles möglich ist, ne? Und das in Kombination mit dem Wunsch, unsere Businessbühnen zu mehr Menschen mit wirklich einer Botschaft, die tief geht. Ich sage immer so diese uncomfortable truths, ne? Das, was wir eigentlich alle auch wissen, aber diese Führungskräfte, die wir gerne sehen wollen, die auch nicht perfekt sind, die aber so nötig für uns sind, dass wir auch zu unserem vollen Potenzial kommen können. Und ja.
Jetzt hast du gerade schon ein Wort angesprochen, so das Thema unperfekt. Mhm. Welche Rolle spielte Perfektionismus damals bei deiner Redeangst? Kannst du das so ein bisschen noch reflektieren oder weißt du das?
Ja, voll. Also ich dachte immer, wenn man dann erwachsen ist und so ins Business geht, dann hat man irgendwie, nach dem Studium habe ich ausgelernt. Dann weiß ich alles, was ich im Leben wissen muss. Und dann darf ich aber auch keine Schwächen haben. Und ich darf vor allen Dingen keine Schwächen zeigen. Vor allen Dingen, wenn ich jemand sein will im Business. Ja, ich habe mir dann so einen dunkelblauen Hugo Boss Anzug gekauft, habe gedacht, ich will dazugehören. Thema Belonging. Und ich will dann auch irgendwie Führungskraft sein. Ich war damals auch bei, das werden wahrscheinlich einige von euch auch kennen, bei Panda, bei dem Business-Netzwerk Panda gewesen. Und die hatten auch so einen Contest gehabt für Frauen in Führungspositionen. Ne? Und da habe ich auch gedacht, ja, da bin ich jetzt auch. Und da muss ich aber so ein bestimmtes Business-Speak und Verhalten haben, damit ich dazugehöre. Und dazu gehört nicht unperfekt sein und Fehler haben und Schwächen haben, sondern alle Antworten haben, immer, ne, immer so einen Schritt voraus zu sein. Und so habe ich halt gedacht, dass das wäre. Und dann habe ich aber Gott sei Dank gemerkt, ist überhaupt gar nicht so. Und das ist auch nicht das, wie wir eigentlich, sage ich mal, maximal effektiv zusammenarbeiten können. Ja? Ja. Aber ich dachte, ich als Frau, ich als Barbara, müsste irgendwie perfekt sein und die Antwort auf alles haben. Und dieser Perfektionismus ist genau das, mit dem ich mir damals im Weg stand.
Ja, ich kann das für mich auch total unterschreiben, dass ich mir selber so einen Stress gemacht habe und damit diesen Druck auch gemacht habe. Da muss jedes Wort sitzen. Ich darf mich nicht verhaspeln. Oh, nicht, dass ich den falschen Übergang zum nächsten Thema mache und so weiter. Dann habe ich mich wirklich auch, und du kennst das vielleicht auch, ja, man bereitet sich dann auf Vorträge vor, geht nochmal sprachlich alles durch und denkt so, Gott, so ganz fokussiert, hoffentlich vergesse ich das, vergesse ich bestimmt, hoffentlich vergesse ich das nicht. Und ist dann eigentlich gar nicht, überhaupt nicht mehr locker, sondern total verkrampft. Ja. Und natürlich passieren dann Fehler und man kurz konzentriert sich dann auch auf die und fühlt sich dann blöd und wird immer unruhiger. Solche Situationen hatte ich so oft und dieses Thema Perfektionismus hing mir so, so lange im Weg, um wirklich auch, was du gesagt hast, so wirklich zu mal Mensch zu sein, ja, und wirklich ich zu sein. Und ich will nicht sagen, natürlich gibt es auf der Bühne, bin ich vielleicht nicht ganz die private Christine, sondern natürlich ist man in einer gewissen Form noch eine Rolle, aber da ist sehr, sehr viel auch. Manchmal geht was schief, ja, dann ist es so, dann machen wir einen Witz drüber und gut ist. Ja, aber das durfte ich auch lernen, deswegen danke, dass du das auch so reingebracht hast. Vor allen Dingen so als Botschaft, sich davon auch zu lösen, weil das steht uns sonst im Weg und macht diese Angst so. Und wir sehen die Freude dann nicht, die es eben gerade auch entfachen kann. Jetzt gibt es natürlich genau solche Momente auch, wenn es ne, vermeintlich wichtige Situationen gibt, wo ich denke, jetzt muss ich perfekt sein. Ja? Dann steht das große Board-Meeting an und ich habe da einen Präsentationspart, der total wichtig ist, dass alle VorständInnen da jetzt überzeugt sind und so weiter. Ja? Wie machst du das in deiner Arbeit? Trainiert ihr dann auch, dass ich vielleicht in unperfekten Situationen vielleicht sogar mit Schlagfertigkeit reagiere oder dass ich bewusst auch lerne, Fehler zu machen, dass ich so diese Scheu mir auch sukzessive nehme?
Ja, also ich finde es extrem wichtig, also so zwei Sachen. Das eine ist, in der Vorbereitung sich genau damit auseinanderzusetzen, worum geht's mir jetzt hier, was ist das Thema, was ist meine Rolle, und dann auch als Gastgeberin in so ein Meeting reinzugehen und auch so genau zu sagen, ich nehme das jetzt auch an, ne? Das ist das, was du vorhin gesagt hast, dass wir es schaffen, entspannt zu sein, dass wir es schaffen, unperfekt uns okay zu fühlen, reinzugehen und gleichzeitig aber die Verantwortung zu übernehmen. Ja, Viv Groskop, die nennt es Happy High Status. Also wir haben diesen High Status, wenn wir in der Führungsrolle sind. Auf der Bühne führen wir auch und wir haben eine Verantwortung und die sollen wir annehmen. Die bedeutet aber nicht, dass wir perfekt sein müssen. Also ich möchte gerne diesen gefühlten Widerspruch. Du bist Führungskraft und kompetent und darfst nicht nervös sein. Das möchte ich gerne aufbrechen. Das ist so Teil meiner Mission. Also das heißt, wir dürfen in einem Meeting, in einem Boardroom Fehler machen, uns dürfen Sachen nicht einfallen. Wichtig ist, dass wir in dieser Verantwortung, dass wir uns vorher überlegen, ich gehe jetzt in dieser Verantwortung, dieses Thema zu übernehmen, in diese Situation, in das Meeting, auf die Bühne. Eine Bühne ist ja nicht, wie du vorhin schon gesagt hast, ist nicht immer die OMR. Das ist auch der virtuelle Meetingraum sozusagen. Und ich gehe da rein und ich übernehme das Ganze. Also das ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit. Das heißt, dieses Mindset, mit dem wir reingehen und in diese Selbstverantwortung auch zu gehen. Ne? Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, strategisch zu überlegen, was für eine Message möchte ich denn jetzt hier platzieren? Und das hängt stark davon ab, was sind meine, ich nenne es immer interne und externe Ziele. Was möchte ich für mich machen? Möchte ich mich im Storytelling ausprobieren? Möchte ich es mal ausprobieren, wirklich so eine 3-sekundige Pause auszuhalten, um diese Dramaturgie mal zu steigern, ja? Was für äußere Ziele habe ich? Möchte ich, dass ich in meiner Positionierung als Expertin fürs Thema Retail noch stärker wahrgenommen werde, ja? Also diese Sachen vorher alle sich zu überlegen und dann natürlich auch zu überlegen, das Thema muss immer passgenau sein mit dem Publikum. Das heißt, wer sitzt da auch in dem Meeting drinne und welche Storyline kann ich hier erzählen, damit es genau für dieses Publikum passt und genau die Brücke ist, die ich bauen kann, die ich schlagen kann. Und das gehört alles in die Verantwortung zu uns, wenn wir in so ein Meeting reingehen. Und nochmal, weil es so wichtig ist, schließt aber überhaupt nicht aus, unperfekt zu sein. Ja, also kann extrem gut da integriert und inkludiert werden.
Ja, und das macht ja oft auch von der Wirkung her so einen großen Unterschied. Ich habe zwar eine Kompetenz, ja, also ich überzeuge durch Know-how und gleichzeitig habe ich einen menschlichen Zugang, weil ich halt nicht alles perfekt mache, weil mir vielleicht auch irgendwie, ich sehe, ich habe einen Rechtschreibfehler irgendwo drin oder was auch immer. Ja. Ich glaube, das macht ja diesen natürlichen Umgang mit Kompetenz, den macht es ja erst richtig zugänglich und zeigt mir auch, ich bin Mensch wie du und ich und ich habe damit eine gewisse Gemeinschaft mit dir. Ich erlebe das so oft auch immer als so ein Charisma-Merkmal, was viele oft unterschätzen. Ja, dieser unperfekte Anteil an uns und trotzdem nicht damit seine eigene Kompetenz klein zu machen, die ja da ist. Ja. So ein kleiner Schnitzer macht uns ja nicht gleich flach. Es sei denn, wir gucken, dass wir jetzt uns irgendwie rausmanövrieren und versuchen, das irgendwie zu vertuschen. Das macht es ja eher schlimmer, sondern zu gucken, wie kann ich damit souverän umgehen. Würdest du sagen, weil ich hatte die Frage heute in einem anderen Podcast-Interview oder das Thema, dass auch im Umgang, auch aus deiner Erfahrung, dass vielleicht Männer gar nicht so offen damit umgehen, dass sie vielleicht auch Redeangst oder aufgeregt sind vor irgendwelchen Terminen oder auch auf Bühnen. Wie erlebst du das?
Ja, voll. Lass uns hier mal einen ganz kleinen Cliffhanger bauen. Kommen wir gleich darauf, weil es super spannend ist. Ich würde gerne noch auf diesen Punkt mit dem Charisma, mit dem Unperfekten eingehen, weil wir haben nämlich ganz spannend Studien, die genau das belegen. Es gibt einen Forscher, der heißt Oliver Niebuhr, der forscht zum Thema akustisches Charisma. Also das heißt, wie kommt Charisma über Sprache rüber? Und die haben so ein Tool entwickelt, in dem auch mit KI und so weiter Stimmen auf ihren Charisma-Faktor sozusagen hin untersucht werden. Ja, also super, super spannend. Und er hat zusammen mit einer anderen Forscherin herausgefunden, dass tatsächlich Füllwörter, ich habe oft Leute, die kommen zu mir und sagen, oh Gott, Barbara, wenn ich Füllwörter verwende, dann denken die Leute, ich bin inkompetent oder dumm. Ja? Mhm. Und die haben tatsächlich herausgefunden, dass bis zu 3 Füllwörter pro Minute nicht nur nicht schlimm sind, nicht nur okay sind, sondern tatsächlich dazu führen, dass wir als menschlicher, nahbarer und more relatable wahrgenommen werden. Also wir sind eine zugänglichere Führungskraft, eine zugänglichere Kollegin, wenn wir tatsächlich unperfekt auftreten. Ja? Klammer auf, Klammer zu. Wenn jedes zweite Wort ein M ist, ist es schwierig zuzuhören. Ja? Also da gibt es schon irgendwie auch so eine Skala. Aber ich wollte einfach nur mal betonen, weil ich das so schön fand, dass du es gerade gesagt hast. Die Wissenschaft belegt, dass Unperfektionismus tatsächlich ein Vorteil ist. Ja, ja, das finde ich so schön.
Ja, und ja, das glaube ich sofort, ja. Also gerade auch, wenn es unabhängig von Bühnen ist, je nahbarer ich mich damit mache und gleichermaßen, das heißt, nicht meine Kompetenz angreife, desto mehr habe ich ja einfach den Zugang auch zu Menschen. Und ich möchte es einfach nochmal bestärken. Ich kenne das nämlich auch im Kontext von Leadership, gibt es auch eine spannende Studie, dass so Kompetenz plus Warmherzigkeit, also jetzt unabhängig von Bühnen, ein großer Hebel sind, um wirklich auch Zugang zu Teammitgliedern noch stärker zu haben. Und dieses Zusammenspiel einfach total wichtig ist. Und genauso erlebe ich das jetzt gerade auch in dem Kontext. Deswegen cool, dass du es nochmal unterstrichen hast.
Ja.
Jetzt lass uns, genau, jetzt vielleicht so.
Die Männer.
Weil, ja, naja, ich habe immer so das Gefühl, dass man oft, wenn über Redeangst, Aufgeregtheit, Lampenfieber gesprochen wird, vielleicht ist es meine Wahrnehmung, ja, dann erlebe ich oft mehr Frauen, die offener oder vielleicht auch im Zwischeneinander drüber sprechen. Aber ich sehe selten wirklich laute Stimmen bei Männern. Muss ich ehrlich sagen. Und vielleicht ist das nur was Subjektives.
Also ich hatte tatsächlich heute gerade so ein Kennenlerngespräch gehabt mit einem Mann, einer Führungskraft, der sich gemeldet hat wegen Redeangst bei mir. Das ist etwas, was ich ganz oft erlebe. Also wenn ich mich auf die Bühne stelle und so auf einer gemischten, ganz durchschnittlichen Businessbühne und ich erzähle meine Story, kommen danach immer männliche Geschäftsführer, Führungskräfte auf mich zu, die genau das erzählen. Was total spannend ist, ist, dass... Stimmt das? Ja, das stimmt. Dass durch die Bank weg alle Männer quasi in Anonymität zu mir kommen. Ja, also das ist ganz, ganz, ganz stark, viel stärker als bei Frauen mit dieser Scham vernetzt und keiner darf das merken. Also das heißt, die kommen zu mir ins Coaching, wir arbeiten, aber der größte Faktor, mit dem sie sich auch selbst im Weg stehen, ist, das darf keiner herausfinden. Also sie wollen irgendwie geheilt werden, sie wollen was verändern, weil sie so sehr leiden, aber sich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, Leute, ich bin aufgeregt, ich bin jetzt gerade voll nervös, ist No-go. Also ich glaube, bei allen Männern, die sich bisher bei mir gemeldet haben. Und ich glaube schon, dass es uns Frauen etwas leichter gemacht wird und wir uns auch die Räume erobert haben, in denen wir gelernt haben, darüber zu sprechen. Und vielleicht auch, weiß ich nicht, müsste ich nochmal drüber nachdenken, aber es für uns eher okay ist, eine, in Anführungszeichen, Schwäche zu haben oder so, als dieses Bild vom erfolgreichen Mann sozusagen.
Starken Mann.
Mhm. Genau. Mhm. Also das tatsächlich ja. Für mich ist das aber völlig egal, denn ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass wir unser Business miteinander für Männer und für Frauen ändern müssen. Ne? Also diese Idee, ein Mensch in Führung steht auf der Bühne und ihm oder ihr wird die Kompetenz aberkannt, weil die Person rot wird oder weil da ein Füllwort ist oder weil XY. Das ist das Problem und nicht, ob das jetzt ein Mann ist oder ob es eine Frau ist. Aber ja, wie gesagt, meine Erfahrung ist schon so, dass, also Männern geht es ganz genauso, mehr Frauen kommen zu mir. Im Kern hat jeder Situation, die ihm ihr leichter fallen, andere die schwerer fallen. Und was ich richtig krass finde und erschreckend finde, es gibt Branchen, in denen es völlig normal ist, Medikamente zu nehmen. Und da hatte ich jetzt auch gerade letzte Woche wieder ein Erstgespräch mit jemandem, auch Führungskraft, auch Mann, der mir erzählt hat, dass er total leidet. Der hatte so ein traumatisches Erlebnis, völliger Blackout, das war ganz schlimm. Der war dann auch nicht offen, sondern der hat dann auch so einen Hustanfall vorgetäuscht, ist dann irgendwie so aus Teams raus, ne? Und der jetzt auch sich hat Medikamente verschreiben lassen. Also ist, und es ist in Branchen teilweise wirklich üblich, dass Menschen irgendwelche, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, Beta-Blocker, irgendwas nehmen, ja, damit der Körper, also das ist ja, unser der Körper schüttet Cortisol aus, Adrenalin, all das, was dazu führt, um uns zu beschützen, ne? Fight, flight, aber nicht mehr souverän, kreativ, Sprache, Denken und so weiter. Ja? Also die Energie wird davon abgesaugt hin zum Überlebensmodus. Mhm. Und damit dieser Prozess chemisch im Körper nicht passiert, Medikamente nehmen. Und das ist totales Armutszeugnis, finde ich, und spricht dafür, dass wir einfach unsere Idee von Leadership komplett nochmal sanieren sollten und dieses Denken aufbrechen sollten, dass jemand, der kompetent ist, der im Lead ist, irgendwie perfekt sein müsste. Weil es ist ja keiner, ja? Also
Ja, und dass der dann auch aus seiner Natur heraus vor 1000 Menschen spricht, ja, das ist ja auch irgendwie nicht selbstverständlich. Nee. Und das erwarten wir oft. Das ist ja schließlich jetzt die Führungskraft, die muss das wohl können. Ne? Und das ist, wie du sagst, ein komplett falsches Bild, weil wir damit auch Menschen unnötig unter Druck setzen. Und wenn das dann auch noch solche Folgen hat, wie ich nehme jetzt Medikamente, die wahrscheinlich auch irgendwelche Nebenwirkungen haben, damit ich irgendwie dieses Bild erfülle, dann sind wir da völlig auf dem falschen Weg. Das kann ich, sind zumindest für mich auch absolute Anzeichen. Wenn du so ein bisschen überlegst auch, du arbeitest ja auch mit unterschiedlichsten Themen, ja, weil du mit unterschiedlichsten Menschen, die haben unterschiedlichste Themen, die, der eine setzt sich mit dem Thema aus, der andere mit dem Thema aus und manches ist vielleicht ein bisschen emotionaler, manches ist vielleicht ein bisschen informativer. Woran machst du aus? Also ist es unabhängig vom Thema, was macht eine gute Präsentation aus oder eine gute Wirkung aus in solchem Moment? Ist es für dich so, sind es bestimmte Elemente? Ist es für dich ein bestimmter Frame? Oder ist es, kann man aus jedem Thema eigentlich was machen?
Ja. Das ist das Schöne. Ja. Also ich glaube, der große Unterschied zwischen Talks, Keynotes, Vorträgen, die wirken und die nicht wirken, fängt an beim Menschen, der auf die Bühne geht. Ja, also habe ich dieses Ja zu mir selbst, dieses Thema Happy High Status, gehe ich in diese Verantwortung, bin ich Gastgeberin, bin ich davon überzeugt, dass ich genau die Richtige bin, ja, um über dieses Thema zu sprechen. Das ist genauso wie wenn du auf der Bühne bist, Christine, zum Thema Female Leadership, könnten auch drei andere drüber reden. Na klar, aber niemand kann so über das Thema sprechen wie du. Niemand hat deine Erfahrung gesammelt. Niemand hat in deiner Academy, im Podcast, die ganzen Stories, all das Wissen, die Erfahrung gepaart mit deiner einzigartigen Persönlichkeit. Also die Art und Weise, wie du deine Botschaft zu Female Leadership auf die Bühne bringen kannst, das kannst nur du. Und das kann auch niemand anders für dich übernehmen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und das annehmen, das ist schon mal so dieser erste große Faktor, der entscheidend dafür ist, ob etwas wirkt und funktioniert und ankommt oder eben nicht. Das zweite ist Klarheit zum Thema. Ich erlebe das ganz oft. Ich coache ja ganz viel C-Level, Führungskräfte, TEDx-Talks. Viele Leute, die zu mir kommen, gerade viele Frauen, aber es sind auch ein bisschen biased. Ich arbeite mehr mit Frauen als mit Männern. Die haben eigentlich 5 Keynotes in einer. Ne? Also so dieser Wunsch, ich habe jetzt viel Wissen und meine Rede ist nur gut genug, wenn ich alles, was ich weiß, in 20 Minuten, in 30 Minuten reinbringe. Ansonsten ist es nicht wertvoll genug. Und dann gibt es dieses schöne Saying, kill your darlings, ja, und wirklich da gucken, was ist die Essenz, was ist die eine Botschaft und was erzählen wir, welche Storyline bauen wir auf, um diese eine Botschaft auf die Bühne zu bringen, zu untermauern. Und dann haben wir vielleicht 500 Zahlen, aber wir wählen nur 3 aus. Ja, dann wählen wir die Story. Storytelling ist so ein wichtiger Faktor. Ja, viele Talks, die nicht wirken, die haben dieses Storytelling noch nicht drin. Ja, eine Story zum Einstieg. Eine Story um etwas sehr Komplexes, AI, ganz viel so digitale, datengetriebene Sachen in auf eine Ebene zu bringen, wo Bilder im Kopf entstehen, die wir verstehen können, die wirklich bei uns ankommt. Ne? Also wirklich auch so Tools. Also mein eigenes Ja zur Bühne, die Verbindung mit dem Thema und dann ganz wichtig, in die Verbindung mit dem Publikum zu gehen. Und das fängt damit an, wie gehe ich auf die Bühne? Gehe ich vielleicht schon vorher in Kontakt? Das habe ich auch gestern, ich hatte gestern einen Lunch-Talk gehabt, auch mit Karin Lausch. Das habe ich auch immer wieder gesagt, wie schön ich das finde, wenn ich auf einer Bühne spreche, vor Meeting, nochmal ins Gespräch mit den Leuten zu gehen. Ja, also das Beste, was wir haben können auf der Bühne, ist dieses Wir-Gefühl. Nicht ich alleine gegen 500 Leute im Publikum, sondern eigentlich sitzen wir so ein bisschen am Lagerfeuer und gehen gemeinsam auf eine Reise. Ja, das ist der Moment, wenn diese Verbindung da ist und wenn dieses Messaging richtig gut funktioniert. Und dafür muss ich aktiv als Speaker, Speakerin, aktiv in diese Verbindung mit dem Publikum gehen. Durch den Blickkontakt, durch die Sprache. Ich nenne es Dialogsprache. Wir neigen dazu, viel Ich zu sagen. Ich erzähle euch das jetzt mal, ich mache mal das. Und ich sage immer, wir können auf der Bühne, auch im Meeting, 80% von unseren Ichs streichen und ersetzen mit Wir. Es geht ums Thema Retail, Zahlen. Statt zu sagen, ich zeige euch das jetzt, sagen wir, wir schauen uns das jetzt mal an. Weil das Wir ist integrativ, das holt die Leute ab. Wir machen etwas zusammen. Unser Gehirn im Publikum, wenn es ständig nur ich hört, aus Sicht des Speakers, der Speakerin, fühlen wir uns nicht gemeint, schalten ab. Ja, also Dialogsprache. In die Erlebniswelt einzutauchen. Also im Publikum sitzen jetzt ganz viele GeschäftsführerInnen. Was für Fragen haben die zum Publikum? Verstehen die meine Fachsprache? Ich war mal Moderatorin in Berlin und plötzlich ging es um KPIs. Und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was KPIs sind. Ich kam aus dem Akademischen. Ja, ich wusste nicht, was KPIs sind. Ich war voll lost. Und damals hatte ich noch so viel Scham, dass ich mich nicht getraut habe zu fragen. Heute würde ich es anders machen, ja. Aber ich war wirklich voll lost, weil plötzlich ging es halt um KPIs. Aber das ist so doof, wenn das passiert. Also du hast irgendwelche Abkürzungen, die keiner versteht, ja, und du verlierst die Leute. Also unser Hauptziel ist es, in Verbindung zu gehen, in Verbindung zu bleiben. Und das ist auch unsere Aufgabe. Und wenn wir diese drei Sachen haben, das klare Ja zu uns selbst, eine Auseinandersetzung mit dem Thema, wie bringe ich das in die Essenz, welche Storyline entwickle ich und welche Talkpoints bringe ich dazu, um das rüberzubringen und dann diese Verbindung mit dem Publikum. Ich sag mal, wenn wir die drei Sachen haben, kann ein Talk nicht failen.
Ja, ich erlebe das. Also und je mehr ich immer das reflektiere, ich sag zum Beispiel ganz oft, das kennst du sicherlich oder so. Ich mache sehr viel mit Suggestion auch, damit ich auch nicht als Oberlehrerin, das hört man, glaube ich, bei mir auch manchmal, wenn ich Solo-Folgen mache für den Podcast, damit ich nicht als Oberlehrerin rüberkomme, ja, weil vieles haben wir schon gehört und es hat so ein bisschen mehr, habe ich irgendwann für mich angenommen, so dieses ein bisschen mehr verbindend, weil ich unterstelle dir erstmal positiv, das hast du vielleicht schon mal gehört, ja. Und so ähnlich kann ich ja die Verbindung und so wie du es auch beschreibst, dieses Wir-Gefühl, das spielt ja nicht nur auf der Bühne eine Rolle, sondern natürlich auch im Alltag, gerade in der Führung, bin ich ja nicht die alleinige Führungskraft. Ich bin ja nur so kraftvoll wie mein Team. Das ist ja auch da habe ich genau ähnliche Elemente. Ich brauche ja auch das Wir-Gefühl. Ich brauche ja auch diese Wir-Verbindung. Und genau da kann ich genau damit auch spielen in den kleinen Momenten und das Wir oder das Ich streichen und das Wir daraus machen. Ja. Deswegen sehe ich da ganz viele Parallelen auch dazu, wie wir auch da Menschen natürlich miteinander verbinden und in diese Inspiration auch in den kleinen Momenten kommen. Ja, ja. So schön. Wenn du so ein bisschen überlegst, gab es auch Story, hast du gerade angesprochen. Ja, wir haben es bei uns im Female Leadership Programm zum Beispiel, haben wir im Bereich Kommunikation, wenn wir in das Modul einsteigen, da arbeitet jeder auch so ein bisschen so, was sind so Geschichten, die ich hier und da mal in Meetings einbringen kann, ja, die irgendwie eine Botschaft, die für mich relevant ist. Ja, das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit nur noch Geschichten erzähle, ja, aber schon noch zu überlegen, was sind Geschichten, die zu meiner Persönlichkeit gehören, die ich schon hier und da mal integrieren kann, damit ich mein Team, meine Teammitglieder einfach auch emotional ein bisschen mehr gewinne oder auch verbinden kann. Welchen Anteil sollte aus deiner Sicht auch das Storytelling haben? Du hast es gesagt, ist schon sehr wichtig, aber wo sagst du, ich weiß nicht, ich habe eine Zeit lang erlebt, da gab es das bei LinkedIn, war irgendein Papst oder Guru, der gesagt hat, man muss ganz viel Stories und alle fingen an mit einer Geschichte. Da war es mir schon fast ein bisschen zu viel. Und wo sagst du jetzt auch gerade im Business-Kontext, wie viel Story-Anteil hat man in der Regel? Was gut ist, eine gute Dosis.
Genau. Also ich würde mal sagen, es gibt Formate, in denen kannst du deinen kompletten Talk als Story rüberbringen. Wenn du jetzt an so ein Format denkst, wie ein TEDx-Talk oder auch politische Reden. Es gibt eine ganz tolle Strukturierungsmethode, die wird so offiziell inoffiziell die Obama-Methode genannt, weil sowohl Barack als auch Michelle Obama die häufig verwenden. Michelle Obama hat in ihrer Democratic Convention Speech auch genau dieses Format benutzt. Das startet mit The Story of Self, The Story of Us, The Story of Now. Und sie hat angefangen mit der Geschichte von ihrer Oma, hat dann übergeleitet zur Oma von Kamala Harris, um darüber dann auf Kamala Harris zu kommen sozusagen. Ja. Genau, dann ging es auf das, damit hat sie aber etabliert, everybody's grandmother, ne? Also diese Werte von unseren Omas, ne? Also das ging total smooth und es waren ja 30 Tage oder sowas vor der Wahl und dann diese Story of Now, warum ist das jetzt wichtig, was können wir jetzt tun sozusagen, ja? Und das war quasi Da waren auch Zahlen, Daten, Fakten drin, aber das war ganz viel Story. Also, was will ich damit sagen? Es gibt Formate, in denen es Story 90% mega. Mhm. In so einem normalen Business-Kontext, in normaleren Präsentationen und Talks, würde ich mal sagen, du hast 20 Minuten Präsentations- und Redezeit. Da kannst du 2 bis 3 Stories einbauen. Eine sollte drin sein. Ja, also wenn du mit einer Story, und das kann aber auch wirklich eine Anekdote zum Auflockern sein, ja, irgendwie durch den Berliner Schnee gestapft, die Kinder noch in der Kita abgegeben, das Herz pocht, die Uhr sagt Alarm und mit welchem Gefühl kommst du ins Meeting und deswegen, Leute, lasst uns doch alle mal hier mit, jeder hat seine Story, wie er heute Morgen hier angekommen ist, lasst uns doch mal einmal gemeinsam durchatmen, bevor wir reinstarten. Also das kann auch wirklich sowas sein, ja, so ein verbindendes Element. Gleichzeitig bin ich ein großer Fan von Stories als Hook, also zum Einstieg in einer formale Rede, Präsentation, Vortrag. Und wenn wir dann im Hauptteil in so einem sehr theoretischen Teil sind, ja, wo es wirklich viel geht, ein Konzept vorzustellen, dann, also wenn das Technische, das Abstrakte sehr hoch ist, würde ich sagen, das ist immer ein guter Moment, um mit einem Beispiel, der auch eine Story sein kann, das Ganze auszugleichen oder zumindest dem Gehirn da nochmal einen anderen Zugang zu geben. Ja? Also, wie würde ich denn das in Prozent passen? Also ich sag mal so bis so 15% bis maximal 30 in so einer im normalen Business-Setting ist, glaube ich, gut und kann gut funktionieren. Mehr muss es aber auch nicht sein.
Okay. Ja, weil manche, ja, ich finde das gut, weil daran dürfen wir uns, glaube ich, wirklich mehr bewusst in die Richtung lenken, dann fällt es auch irgendwann einfacher, weil man mehr situativ auch die eigene Persönlichkeit integriert, was ich gerade auf dem Weg, wie du sagst, erlebt habe. Mhm. Und nicht so dieses, das ist mein privates Ich, das ist mein berufliches Ich, so voneinander trenne, sondern wirklich auch den Zugang, gerade bei wichtigen Präsentationen brauche ich ja auch die emotionale Ebene, um den Zugang wirklich zu erreichen. Und welche Rolle spielt für dich, wenn du so ein bisschen auch aus deiner Erfahrung, ich erlebe oft Frauen, die sagen, ah, meine Stimme ist nicht kräftig genug oder es wird oft gesagt, ich sollte lauter sprechen, dass die auch wegen ihrer Stimme so ein bisschen diese Zurückhaltung vermeintlich, weil ihnen vermeintlich unterstellt wurde. Ja, und deswegen vielleicht auch den ein oder anderen Glaubenssatz haben, dass ihre Stimme nicht kräftig genug ist. Wie erlebst du das? Ist das was auch viele Frauen so ein bisschen als Herausforderung mit in dein Coaching mitbringen?
Also das Thema Stimme tatsächlich und so Lautstärke eher nicht, eher so das Mindset dahinter, dieses Voice, ne? Also kann ich jetzt in diesem Meeting den Raum einnehmen und was sagen sozusagen, ne? Steht mir das zu? Eher so ein bisschen dieses Setting. Ja, also das erlebe ich schon. Und allgemein würde ich sagen, wenn wir jetzt wirklich auch so Richtung Lautstärke und alles gehen, es gibt einen zu leise, es gibt einen zu laut. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ist der Raum. Ne? Also es ist so, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ein Hauptprinzip beim Public Speaking ist aus meiner Sicht kognitive Entlastung. Wir sollten es dem Publikum möglichst leicht, unanstrengend machen, mit uns auf diese Reise zu gehen. Wenn ich jetzt sehr, sehr, sehr leise spreche, muss ich mein Publikum anstrengen, mir zuzuhören. Das Publikum will sich nicht anstrengen und reflektiert das dann zurück. Barbara ist eine anstrengende Speakerin, weil ich mich anstrengen muss. Wenn ich jetzt zu laut bin und die Leute dann das Gefühl haben, das ist irgendwie wie so ein Panzer, der mir entgegenrollt, ist es auch too much. Also Lautstärke hat einen Faktor. Es gibt irgendwie zu leise, es gibt irgendwie zu laut. Dazwischen ist aber ganz, ganz, ganz viel möglich. Ja, und ich glaube, wenn wir in unser, also authentisch ist da viel, viel, viel wichtiger. Und wenn wir die innere Haltung haben, meine Botschaft gehört hierhin, dann glaube ich, dass wir in unseren Möglichkeiten auch laut und präsent genug sprechen, um die Botschaft rüberzubringen. Ja, und da würde ich gerne noch ergänzen, weil ich das so schön finde. Ich habe vorhin schon die Viv Grosskopf genannt. Die hat 2 Bücher geschrieben. Das erste ist How to Own the Room. Und da hat sie, glaube ich, 8 Frauen vorgestellt, die alle Macht haben, die alle präsent sind, die alle auf Bühnen standen und stehen und komplett unterschiedlich sind. Also es geht um eine Oprah, es geht um eine Michelle Obama, es geht um eine Angela Merkel. Und sie sagt, all diese Frauen nehmen den Raum ein und sie machen es aber auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich habe das Gefühl, manchmal sehen wir so den gleichen Typ, Rampensau, wie auch immer auf der Bühne. Und es gibt so unterschiedlichste Typen, introvertierte Menschen, Frauen, extrovertierte, Leute, die lauter sprechen, Leute, die leiser sprechen, Leute, die automatisch in Storytelling reingehen, andere, die so eine klare analytische Schärfe drin haben, die total bewundernswert ist und wirksam ist, ja. Also, ich glaube, es ist total unanstrebsam. Wie heißt das? Egal. Also, du weißt, was ich meine. Ihr wisst, ja, was ich meine. Und auch funktioniert überhaupt nicht. Irgendein Typ vom Speaking her, genau, nachahmen zu wollen, ja, funktioniert überhaupt gar nicht. So wie wir sind, ist total fein. Wenn wir ein bisschen leise sind, und das liegt daran, dass wir uns noch den Raum noch nicht so ganz nehmen, daran können wir arbeiten. Und dann nehmen wir den Raum ein bisschen ein und dann ist unsere Stimme auch ein bisschen präsenter, ne? Aber ich sage, wir brauchen gar keine zweite Barbara auf der Bühne, sondern wir brauchen einfach nur von der Michelle und von der Bianca dieses klare innerliche Ja. Und dann, finde ich, kommt es automatisch im Äußeren auch rüber.
Ja, das ist schön, dass du es nochmal unterstreichst, dieses Ja, das spiegelt sich natürlich dann in der Stimme wieder oder auch im Auftreten, wenn ich das für mich nicht ganz klar habe. Das ist, ich nenne das immer so diese persönliche Legitimation, mir selber die Freigabe zu geben, ich bin hier völlig richtig an der Position. Klar könnte das auch jemand anderes auch so machen, aber auch ich kann das verdammt nochmal. So, und das muss ich mir in unterschiedlichsten Situationen geben und natürlich in solchen Momenten nochmal mit vielleicht einem anderen Nachdruck, weil ich es vielleicht noch nicht so oft gemacht habe. Ja. Und wenn du so ein bisschen überlegst, ich hätte gerne mal so drei Hacks. Ja? Vielleicht habe ich nicht die Möglichkeit, jetzt, vielleicht habe ich nächste Woche eine Präsentation, eine wichtige. Ja? Ich habe noch nicht die Möglichkeit, bei Barbara im Coaching teilzunehmen. Überleg mir das vielleicht, aber nächste Woche ist halt schon die eine Präsentation, die ich wirklich rocken will. Was sind so drei Hacks, wo du sagst, probier die mal aus und das macht schon einen Unterschied, wenn du, weiß nicht, dich anders vorbereitest oder wenn du auf die und die Redewendung achtest. Was fällt dir da so ein?
Ja, voll gerne. Wie wäre es mit 3+1 Bonus? Also, was ich total liebe und so mega, mega hilfreich finde, ist tatsächlich ein alter weißer Mann, der vor über 2000 Jahren auf relativ vielen Bühnen stand, der gute Aristoteles. Der hat ziemlich viel Public Speaking gemacht und der hat sich irgendwann so gedacht, meine Güte, ich rede immer so vorm Publikum und ich möchte gerne nur eine Rede halten und mit der möglichst viele Menschen erreichen. Die sind aber unterschiedlich. Unterschiedliche Altersstrukturen, die haben unterschiedliche Jobs, Berufe. Die gucken jeder guckt irgendwie mit einer unterschiedlichen Brille auf meinen Talk, hört zu. Wie schaffe ich es also, möglichst viele unterschiedliche Menschen mit einer der gleichen Rede abzuholen, und hat daraus drei Grundkriterien oder die Golden Three von Aristoteles abgeleitet, die ich so mega finde. Und wenn ich auch meine ganzen CEOs auf irgendwelche Panel-Talks vorbereite und ich habe nur 5 Minuten, dann nehmen wir das. Das erste Kriterium ist Logos. Logos steht für Logik, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, also das heißt, schnapp dir ein Post-it, überleg dir, was ist mein Thema und finde dir 2, 3 Zahlen, die super relevant sind. Gab es irgendwie eine Studie? Hat, keine Ahnung, die Boston Consulting Group oder Statista oder irgendwer, ne? Guck mal in die Financial Times rein. Irgendwas, also findest du irgendwas an Zahlen, interne Zahlen, ja? Alles, was da so ist, such dir mal 2, 3 raus. Und was da besonders auch schön ist, ist, Zahlen auch ins Verhältnis zu setzen. Also nicht nur zu sagen, wir haben im Team, keine Ahnung, eine Umsatzsteigerung von 15%. Mega. Wenn du es jetzt noch ins Verhältnis setzt, das ist doppelt so viel wie im letzten Quartal oder wie im letzten Jahr, ne? Also dann wirken Zahlen oder Vergleich mit der Konkurrenz, ne? Wie sind wir im Ranking, Customer Satisfaction Scores, ne? All diese Sachen nochmal ins Verhältnis setzen. Also so, such dir mal 3 Zahlen raus. Logos. Dann haben wir Ethos. Und Ethos steht für Glaubwürdigkeit, Vertrauen und auch so ein bisschen Prestige. Und da könnt ihr mal gucken, ob ihr etwas findet, was wo ihr euch, euer Team ja, wo ihr so Badges mit auf die Bühne bringen könnt. Ich finde, die Deutschen sind so total heiß auf sowas wie Proven Expert. Wir haben eine Auszeichnung bekommen. Wir haben einen Award bekommen. TÜV-Siegel. Wir haben hier so ein Ranking bekommen. Solche Sachen, ja. Oder auch zum Beispiel, ich habe im letzten Jahr, ich hatte einen Artikel in der Emotion, in der Working Women, in der Strive, ja. Also gibt es irgendwie Veröffentlichungen. Seid ihr auf LinkedIn aktiv und habt da ein Thema platziert und es gab voll viel Resonanz. Screenshot machen, mit reinbringen. Habt ihr eine Doktorarbeit geschrieben, irgendwelche Fachveröffentlichungen, ja. Also all diese Sachen, die so in Richtung Autorität gehen, Label von außen. Gibt es da irgendwie eine Sache, die ihr mit reinbringen könnt? Ja? Und das dritte ist Pathos. Pathos sind die Emotionen. Und das ist zum einen die Haltung, mit der wir auf die Bühne gehen, wie wir wirken, wie überzeugt wir sind, dass wir Emotionalität zulassen. Wir sind begeistert, dann kann man das hören. Wir sind empört, dann kann man das hören. Ja? Und zum anderen einfach das Storytelling. Und wenn wir diese drei Faktoren mit reinbringen, wirklich postet, 5 Minuten, ja, Zahlen, Daten, Fakten, irgendwas mit Prestige, Glaubwürdigkeit und etwas, eine Story und so diese innere Haltung, ja, ich bring mich ganz präsent mit auf die Bühne, dann haben wir die Möglichkeit, wirklich in kürzester Zeit unsere Message so zu präsentieren, zu optimieren, dass wir ein vielfältiges Publikum abholen, weil nicht jeder ist heiß auf Zahlen, Daten, Fakten, nicht jeder ist heiß auf diese Badges, nicht jeder ist heiß auf die Stories, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Gros, der Durchschnitt im Publikum mindestens auf eine dieser drei überproportional mehr anspringt, ist total hoch. Ne? Und von daher finde ich, das ist einfach so ein Mega-Hack, wie wir in kürzester Zeit was vorbereiten können. Das geht für jedes Zoom-Meeting, das geht für jeden Pitch, das geht für jeden TEDx-Talk. Ja, also das ist wirklich was, was immer geht, deswegen liebe ich das. Und der Bonustipp ist der Einstieg. Ja, also wirklich dieser Hook, denn wir kennen das ja alle, wenn wir ehrlich sind. Wir sitzen im Meeting und wir sind im Kopf alle noch woanders. Das heißt, wir brauchen so einen Attention Catcher, so einen Aufmerksamkeitseinsammler ganz am Anfang. Und da ist wirklich dieser Hook so, so gut. Ja? Und ich weiß, ich hatte eine Kundin, die hat ein ganz großes Event zum Thema Startups und Women in Health gehostet und die hat einen Screenshot gefunden von einem Zeitungsartikel, wo es darum geht, ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging, aber irgendwie was, Frauengesundheit, können wir uns das noch leisten? Ja, und davon hat sie einen Screenshot gemacht und damit ist sie eingestiegen und das war so ein Attention Catcher. Sie hat so viel Feedback dazu bekommen, das war so mega, ja. Und das funktioniert einfach. Also gibt's zu dem Thema, finden wir irgendwie was online, einen Zeitungsartikel, irgendwas, ja? Es kann eine Story sein. Ihr könnt einsteigen mit, ich habe euch heute eine Zahl mitgebracht, die 27. Und wofür die steht und warum die für uns fürs nächste Quartal so wichtig ist, das besprechen wir jetzt in den nächsten 15 Minuten, ja? Also, das wirkt einfach Wunder. Und ich glaube, das ist einfach so wahnsinnig wichtig, dass wir uns dessen so bewusst sind, die Aufmerksamkeit, egal wie sehr uns die Leute mögen, egal wie wichtig das Thema für sie ist, die Aufmerksamkeit ist nicht da. Und wir wollen ja, dass unsere wertvolle Botschaft 100% ankommt und nicht nur zwischendurch mal 5 oder 10%. Und ich glaube, deswegen ist zusätzlich zu diesen Aristoteles Big Three der Hook und der Einstieg so ein wertvolles Tool, was wir auch schnell umsetzen können. Ja, also es ist eine Frage und da können wir, das ist ein Hebel, den wir betätigen können, um wirklich unsere Wirkung zu maximieren.
Total. Und ich gebe nochmal einen, den gibst du wahrscheinlich auch immer, aber ich hänge das hier einfach nochmal gleich ran. Einfach zum Schluss löschen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Das können wir auch schon mal ganz schnell canceln, weil das ist auch immer so eine Standardphrase, die wirklich auch echt kein Mehrwert schafft. Vielen, vielen Dank, Barbara. Ich habe eine Frage, bevor ich dir drei persönliche Fragen noch stelle. Mhm. Und zwar, wenn du so ein bisschen zurückblickst, du hast von deiner Reise bezüglich Redeangst gesprochen. Welchen Tipp würdest du deiner früheren Version quasi heute geben?
Also ich würde mir raten, Barbara, teil dich mit frag nach. Weil ich hätte, wahrscheinlich wäre ich mehr ins Gespräch gegangen und hätte ich diese Scham vorher schon überwunden, hätte ich herausgefunden, hey, you're not alone. Ja, also du bist echt nicht die Einzige, der es so geht. Und ich finde immer, gerade wir unter uns Frauen, ja, die Circles, die wir haben, wenn wir da merken, wir können offen sein, wir merken, also ich, das ist eine Erfahrung, die ich so häufig mache und die ich so wertvoll finde, we're not alone with this, yeah? We're not alone in this. Und dann fällt so viel ab, auch im Teams, im Leadership-Kontext, ja, mehr ins Vertrauen zu gehen, sich mitzuteilen. Und ich hätte mir total gewünscht, dass ich das schon viel früher gemacht hätte. Ja, weil ich dann gar nicht so einen langen Leidensweg gehabt hätte.
Ja, ja, so, so hilfreich. Also da große Botschaft auch an dich, die gerade zuhört. Teil dich mit. Ja, such dir deine Safe Spaces am Anfang vielleicht, wo du dich sicherer fühlst und irgendwann sprichst du auch mit denen drüber, wo du weißt, du kannst damit einfach locker umgehen, weil es betrifft so viele. Also vielen, vielen Dank. Ich habe drei letzte Fragen an dich, Barbara. Unter anderem, wo ist dein Lieblingsort zum Arbeiten? Ist das die Bühne dann direkt?
Also es kommt so drauf an, ich arbeite tatsächlich super gerne bei mir im Homeoffice. Also ich bin gerne zu Hause und ich arbeite auch total gerne zu Hause. Wenn ich im Creation-Modus bin, bin ich total gerne mit Menschen im Raum. Ja, also es ist total schön, mit meinen Klientinnen zusammen zu sitzen, auch wirklich haptisch im gleichen Raum und Dinge zu entwickeln. Ich finde, das macht auch nochmal einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied. Also ich würde sagen, die Orte, an denen ich Gemeinschaft haben kann und in diese Co-Creation gehen können, das sind so die Lieblingsorte.
Cool. Das letzte richtig gute Buch, was du gelesen hast, ist das, hast du schon genannt mit Own the Room oder ist das was, das ist schon, wahrscheinlich schon länger her bei dir, ne?
How to Own the Room, ja, mega. Das Happy High Status, das zweite Buch von ihr, das habe ich angefangen zu lesen. Was bei mir gerade hier auf dem Tisch liegt und was ich mega gut finde, ist das ganz, ganz, ganz neue Buch von Karin Lausch, Feel Safe, Be Brave. Liebe ich sehr, weil auch Karin für mich eine Frau ist, die genau für dieses Thema Authentizität und she has not figured it all out und sie ist trotzdem so krass erfolgreich und so eine tolle Frau. Also wirklich auch so ein Role Model, nicht nur für das Thema Vertrauen und Safe Spaces, sondern auch für wie wir unperfekt krass wirken können und krass, krass viel Erfolg haben können.
Oh ja, das kann ich so unterstreichen. Danke, dass du das direkt reinbringst. So, so cool. Tolle Empfehlung. Wenn du überlegst, so auch vielleicht auch aus der, oder einfach dich, du persönlich, Barbara, was entspannt dich? Was, wo sagst du, da hast du direkt den schnellsten Hebel, wenn du Entspannung oder wenn du merkst, du bist angespannt, aber damit entspanne ich mich direkt.
Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema.
Super.
Also mal positiv formuliert, da habe ich ganz viel noch Lernbedarf. Also was für mich tatsächlich richtig gut funktioniert, ist Sauna und Massagen. Also das ist wirklich etwas, was total gut funktioniert. Was auch gut funktioniert, was aber ganz ehrlich gesagt für mich schwierig ist, sind Meditationen. Also ich habe eine ganz tolle App, die Balloon App, mit der habe ich schon ganz tolle Meditationen gemacht. Jedes Mal war es ein super gutes Erlebnis, was mir in die Entspannung geholfen hat. Aber die Wahrheit ist, ich würde es noch viel, viel, viel häufiger machen. Also es ist jetzt nicht ein Tool, was ich schon so stark in meine Routinen integriert habe und jeden Tag zur Massage gehen, das schaffe ich im Moment auch noch nicht.
Ja, ich glaube, da dürfen wir alle immer noch gucken. Deswegen liebe ich diese Frage so, weil da kommt von Meal Prep bis sonst was, kommen da so die Tipps und Hacks. Ich glaube, da können wir alle ein bisschen gucken, wo können wir uns gegenseitig inspirieren, weil das brauchen wir an manchen Stellen definitiv. Lieben Dank, Barbara. Und ich möchte vor allen Dingen unterstreichen, dass dieses Ja zu sich selbst uns einfach einer der wichtigsten Hebel ist, damit wir noch weiter rausgehen, damit wir uns den Raum nehmen, diese Voice, die du da angesprochen hast. Und vor allen Dingen einfach auch Mensch sind und die Persönlichkeit sind, die wir sind und uns nicht versuchen zu verstellen, sondern wirklich mit diesem inneren Ja auch das äußere Ja signalisieren. Also vielen, vielen Dank für diese dicke Botschaft. Ich bin mir ziemlich sicher, da waren viele Hacks dabei, aber auch ganz viel Persönliches, wo sicherlich du für dich einen guten Weg gefunden hast, vielleicht auch zu überlegen, wie ist eigentlich meine Redeangst? Habe ich Lampenfieber? Wann sind eigentlich die Situationen? Also du als Zuhörerin. Also lieben Dank, liebe Barbara, dass du zu Gast warst.
Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für den Raum und Christine für deine ganz, ganz, ganz tolle Arbeit, denn das ist das, was wir brauchen, diesen Space, um über dieses Thema Female Leadership sprechen zu können, um uns wohlzufühlen und dann den Mut zu haben, durch diese Inspiration auch den nächsten Schritt gehen zu können.
Und ich lade mal ein zu einem nächsten Schritt. Und zwar, wenn du bis gerade jetzt zugehört hast, dann empfiehl diesen Podcast unbedingt weiter, weil wir wollen noch mehr Frauen den Raum geben, Zugang zu bekommen und vor allen Dingen sich auch den Raum zu nehmen. Und da hilft die Sichtbarkeit dieses Podcasts auch definitiv. Deswegen große Bitte und großer Appell an dich, diesen Podcast zu empfehlen, der Freundin, der Kollegin oder wem auch immer. Also go for it. Und das kann ein erster Schritt sein, um auch noch mehr das Thema sichtbar zu machen. Vielen Dank und wir freuen uns auf die nächste Folge.